Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcast. Ja, heute letzte offizielle. Nein, ich muss das korrigieren. Es ist natürlich nicht die letzte Sendung, aber die letzte Sendung nach einem Spiel dieser durchaus verrückten Saison, die wir da erlebt haben. 23/24 ist abgeschlossen, zum Glück. Wir müssen nicht in irgendwelchen Relegationsspielen oder Freundschaftsspielen noch antreten, so wie unser geliebter Nachbar aus Dortmund. Das habe ich nämlich gerade erfahren. Die U23 ist quasi ja, der letzte Test vor dem großen Finale. Und damit möchte ich auch schon meinen großartig wertgeschätzten Kollegen Norbert Neubaum begrüßen. Hallo Norbert, Glück auf. Moch, du warst gar nicht on, jetzt. Ups, aber.
Ach du meine Güte.
Ja.
Hallo?
Ja.
1, 2, 3, 4, 5, geht's?
Ja.
Hallo und Glück auf René und danke für das Kompliment und die Wertschätzung gebe ich dir natürlich gleichermaßen zurück.
Oh, vielen Dank an unsere Zuseher, die uns auch fleißig auf unserer Seite des Medienhaus Bauer und der Ruhrnachrichten auch sehen, nicht nur hören, dann auch zugucken wollen. Auch ihr seid gegrüßt, ganz herzlich. Wir sind heute wieder bei uns im Studio, was zum einen sehr schön ist, zum anderen aber auch nicht, weil wir hatten es ja groß angekündigt, wir hatten ja eigentlich heute geplant, einen Podcast mit Werner Hansch aufzuzeichnen. Und wie das Leben so spielt, toi toi toi, er ist nicht krank, jetzt nicht falsches Denken, ne? Aber die Termine sind da wohl etwas durcheinander geraten und da mussten wir alles kurzfristig umplanen. Sind zurückgefahren jetzt hier in die Redaktion und ins Studio gegangen. Ja, sitzen wir zu zweit, aber wir dürfen verkünden, das wird natürlich nachgeholt. Also es wird jetzt ein neuer Termin gesucht und dann werden wir mit Werner Hansch sprechen. Ob wir dann eine Sondersendung machen, alleine geplant war ja ursprünglich, können wir ja erzählen, Rudi Assauer. Na, wenn einer von Rudi Assauer berichten kann, dann Werner Hansch. Und du in der Kombi, sensationell. Darum, ich denke, wir hätten auch über die Saison gesprochen, so wie sie war. Ne?
Ja, spielt ja alles immer ein bisschen auch hinein. Wir wollten es ja ursprünglich wirklich dann zum 80. Geburtstag von Rudi Assauer machen, der am 30. April gewesen wäre. Und dann kam irgendwie auch diese Spielverschiebung Osnabrück dazwischen, das hat uns dann zum ersten Mal in die Parade gefahren und dann ist das halt manchmal so, dass man terminlich nicht zusammenkommt und ich denke, es wird dann so eine Kombi werden, wenn wir denn dann endlich mal zu dritt zusammensitzen zu dem Thema, dass wir natürlich über Rudi Assauer sprechen, aber auch über Aktuelles und ich finde, das passt auch ganz gut zusammen. Das heißt ja dann oft, wenn man über vergangene Zeiten spricht, Rudi Assauer und wie auch immer, hör auf mit früher und tu es immer so, als wenn früher alles besser war und das wird auch alles so verklärt, aber darum geht es gar nicht. Es gibt einfach bei der Person Rudi Assauer, wenn man über seine Managerleistung auf Schalke spricht, da gibt es ganz viele Dinge auch, Entscheidungen, die er getroffen hat, wie er sie getroffen hat, wie er sie vor allem auch vertreten hat. Da gibt es ganz viele Dinge, die man sich oder die ich mir so von der heutigen Manager-Generation, gerade auch auf Schalke, auch hin und wieder wünschen würde. Insofern denke ich, kann das auch so ein Verbindungsstück zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein.
Bleiben wir mal bei der Gegenwart, denn da wird jetzt ordentlich rotiert, wenn man das mal so sagen darf. Die Saison ist beendet. Lass uns aber, bevor wir über die eigentlichen wichtigen Themen, die jetzt gerade anstehen, sprechen, lass uns aber nochmal über Fürth sprechen. Wir hatten 7 Spiele vor Fürth ohne Niederlage und ja, das fühlte sich schon ganz nett an und wir haben ja natürlich auch viel Schlimmes gesehen in dieser Saison und letztendlich muss man sich aber immer wieder eingestehen und auch sagen lassen, ja gut, ihr habt den Punkt geholt, ja gut, ihr habt gewonnen, aber das war auch nicht das ganz goldene Ei, was wir da ausgespielt haben. Also man hat natürlich schon die Schwächen gesehen. Was geschafft wurde, glaube ich, dass in der Mannschaft irgendwas passiert ist, dass irgendein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und dass die dann gespielt haben und die Punkte geholt haben, die wichtigen Punkte geholt haben für den Klassenerhalt, dass die das halbwegs dann auch gerettet haben. Und ja, Fürth, das war eine Mannschaft, die so nie wieder zusammenspielen wird. Das war schon echt erschreckend auch teilweise. Ne?
Fast ketzerisch könnte man sagen, Gott sei Dank, wird die Mannschaft so nie wieder zusammenspielen. Nein, es ist alles genauso, wie du es gesagt hast. Schalke hat die nötigen Punkte zur Rettung geholt. Es waren auch Punkte, Siege dabei, die sehr schwer gefallen sind. Ich denke an die Heimspiele gegen Braunschweig beispielsweise. Ich denke an das Heimspiel gegen Wiesbaden, glaube ich, 2x1-0, wenn ich mich recht erinnere. Oder vertue ich mich jetzt mit Wiesbaden? Na egal, auf jeden Fall. Da war genügend Dinge bei, wo sie dann sich richtig dran abarbeiten mussten. Aber so richtig der Durchbruch ist dieser Mannschaft nicht geglückt. Ich kann mich eigentlich so spontan jetzt nur an zwei richtig gute Spiele erinnern. Das war der Heimsieg gegen St. Pauli und der Sieg, der dann im Grunde alles klar gemacht hat in Hamburg gegen Osnabrück, wo ich sie wirklich auch sehr konzentriert, sehr fokussiert fand und wo sie eindeutig überlegen waren. St. Pauli war für mich das beste Schalker Saisonspiel. Aber ansonsten war da nicht viel. Und ich glaube, da ist einfach, diese Mannschaft lebte davon, gerade in den letzten 6, 7, 8 Wochen. Karel Gerards hat von einem Pakt gesprochen, den man geschlossen habe. Ich glaube, der Klebstoff, der diese Mannschaft zusammengehalten hat, und zwar auch der einzige Klebstoff, der diese Mannschaft zusammengehalten hat, war der Gedanke oder der Schwur, wir wollen nicht die Spieler sein, die als Erste in der Schalker Vereinsgeschichte mit diesem Verein in die dritte Liga absteigen. Das war, glaube ich, der einzige Kit, den diese Truppe hatte. Das ist nicht das Schlechteste, aber das war es dann auch. Und insofern war es vielleicht sogar ganz gut, dass man jetzt in Fürth nochmal gesehen hat, wie schnell dann aus der Truppe auch wieder die Luft raus war. Aber so kommen wir wenigstens nicht auf die Idee. Stell dir vor, die hätten irgendwie in Fürth gewonnen, wären mit 8 Spielen ohne Niederlage in die neue Saison gegangen. Am Ende wäre der eine oder andere noch auf die Idee gekommen und hätte gesagt, Mensch, die sind ja gar nicht so schlecht, die können ja was. Lass die doch so zum Großteil zusammen. Ich denke, von dem Gedanken hat sich dann jetzt auch der allergrößte Optimist, wenn es davon überhaupt noch welche gab, verabschiedet.
Zumal ja auch viele Spieler im Nachgang, hat man ja Interviews gesehen oder gelesen oder wir haben die selber geführt. Fast jeder Spieler, den man gefragt hat, wie die Saison war, hat gesagt, das war die schlimmste Saison, die man erlebt hat. Ne? Michi Langer hat es jetzt aktuell gesagt, Marius Müller hat es gesagt und Marius Müller war ja nun mal noch einer der konstante Leistungen gezeigt hat und für diesen Erfolg, den man dann noch feiern durfte, auch mitgesorgt hat. Also wäre es doch vielleicht auch bei einem souveränen Sieg in Fürth, hätte man auch nichts gewonnen. Ne? Wäre man auch Platz 10 geblieben, weil ja Elversberg auch das letzte Spiel nicht gewinnen konnte. Aber das wäre ja schon töricht, oder? Wenn man dann davon ausgehen würde, jetzt guck mal, wir haben Spieler, die Vertrag haben. Wir werden ja gleich darüber sprechen. Es gibt Spieler, die keinen Vertrag haben. Zum Beispiel Thomas Ovejan, der läuft aus. Da hätte man mit Sicherheit dann rumgemeckert und gesagt, wie kannst du den jetzt gehen lassen, der ist doch gerade gut in Form. Ich glaube, es ist alles schon, hat schon Hand und Fuß. Ne?
Naja, ob's Hand und Fuß hat, das wird wie immer die Zukunft zeigen. Sie müssen natürlich für alles, was sie jetzt abgeben, von allen Spielern, von denen sie sich trennen, müssen sie natürlich mindestens gleichwertigen oder wir hoffen natürlich auch bessere Nachfolger finden. Wo ich nochmal drauf kommen möchte, ist, was du sagtest, dass Leute wie Michael Langer und Marius Müller das sagen. Das war die schlimmste Saison. Langer ist 39 Jahre alt, Müller ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Also wenn die sowas sagen, die haben schon einiges in ihren Knochen drin. Die haben nicht immer die Meisterschale hochgehalten, sondern die haben auch schon oft genug gestrampelt. Und wenn die sowas dann sagen nach so einer Saison, dann ist das wirklich schon bezeichnend. Und es ist ja auch was dran. Es war ja wirklich, es fing ja an mit Thomas Reis und der hatte dann 7 Punkte nach 7 Spielen. Das war ja schon deutlich zu wenig. Dann Matthias Kreuzer, der überhaupt keinen Punkt in seinen beiden Spielen angeholt hat. Und auch unter Gerards lief das ja alles dann sehr schleppend an. Die strampelten ja die ganze Zeit da unten rum und ich glaube schon, als man Karel Gerards geholt hat, dass man schon ein bisschen auch die Hoffnung, die Perspektive hatte, dass es vielleicht doch nochmal ein bisschen nach oben geht für den Aufstiegsfavoriten, zu dem Schalke sich auch selbst erklärt hat. Und dann hast du einfach gemerkt, spätestens nach der Rückrunde durch diese oder in der Rückrunde, wo du ja dieses vermeintlich gute Trainingslager in Portugal hattest, wo ja alle ganz begeistert waren. Du hattest vorher, glaube ich, 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Die Stimmung war ja schon wieder...
Ja, war ja ähnlich, vergleichbar.
Ging genau. Ja, es ging ja schon wieder nach oben so ein bisschen. Und du hast ja gedacht, so Mensch, wenn sie jetzt mal vernünftig aus der Winterpause rauskommen, dann geht da vielleicht noch was. Dann kam die Niederlage gegen den HSV. Dann hat man ja auch noch so gesagt, naja, okay, gar nicht schlecht gespielt, wäre auch mehr drin gewesen. Und dann kam ja aber diese Serie von diesen unfassbar schwachen Auswärtsspielen, wo auch mir dann mal auf einmal so ein bisschen mulmig geworden ist. Du weißt, ich habe von Anfang an, habe ich hier gepredigt, Schalke steigt nicht ab, macht dir keinen Kopf. Die sind zwar dieses Jahr zum Teil grottenschlecht, aber die steigen nicht ab, weil es schlechtere gibt. Aber in der Phase, da habe ich auch gedacht, meine Güte, also wenn die auswärts so weitermachen, und zu Hause passiert jetzt mal was, wo du nicht mitrechnest. Und denk an Spiele wie Braunschweig, Wiesbaden, das hätte alles auch so ein bisschen in die andere Richtung kippen können. Weil dann hättest du, glaube ich, wirklich ein Problem gekriegt. Und insofern jetzt wirklich froh sein, dass das dann jetzt noch so ausgegangen ist. Und ich denke mal, da hat Karel Gerards dann am Schluss jetzt auch viel richtig gemacht. Ich zähle auch zu, dass das die... Ich zähle auch die Suspendierung von Timo Baumgartl und von Dominik Drexler zu. Ich glaube, dass da hat Gerards ganz klar sein Profil geschärft, hat ganz klar deutlich gemacht, wer meinen Weg jetzt nicht zu 100% mitgeht, den setze ich ja auch noch nicht mal mehr auf der Bank, den will ich ja einfach in der Mannschaft im Moment nicht haben. Und das halte ich auch für richtig, weil im Abstiegskampf, da brauchst du dann irgendwann auch mal Jungs, die einfach... nach dem Motto Augen zu und durch, dann auch keine großen Fragen mehr stellen, keine Diskussionen anfangen, sondern die das Ding durchziehen. Das haben sie gemacht, das haben sie dann geschafft, Minimalziel erreicht und Punkt drunter, Haken hintermachen, was nicht heißen soll, einfach abhaken, sondern jetzt einfach erstmal froh sein, dass man es geschafft hat. Und es besteht jetzt offenbar der große Willen, den ganz großen Durchbruch, großen Umbruch zu machen, der aber natürlich dann ein Durchbruch werden soll. Aber da werden wir sicherlich jetzt im Detail auch noch drauf zu sprechen kommen.
Also wir reden da sicherlich von zweistelligen Abgängen. Also zwei sind ja definitiv fix. Das wurden ja auch verabschiedet, Simon Terodde und Daniel Latzer, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ich denke, das können wir jetzt auch außen vor lassen. Da sind die Sachen gesagt. Nach dem Spiel dann die Spieler, die auslaufende Verträge haben, das ist Cedric Brunner, das ist Thomas Ovejan, das ist Blendi Idrissi und der vierte war, sprechen wir noch über Michi Langer, der wäre auch noch dabei.
Richtig, bei dem hieß es aber
vorerst.
Also da kann durchaus sein, dass man da jetzt noch eine Lösung sucht, hängt vielleicht auch generell von der Torwart-Situation so ein bisschen ab. Und bei ihm ist ja auch immer im Gespräch, dass er möglicherweise in irgendeiner anderen Funktion dann eingebunden wird, weil er natürlich, wir haben es ja neulich im Talk nach dem Fürth-Spiel schon gesagt, er hat natürlich irgendwo so einen exzellenten Ruf sich hier in seinen Schalke-Jahren erarbeitet. Das ist wirklich einer, über den hörst du so auch hinter den Kulissen nichts Schlechtes.
Dann lass uns doch über Michi Langer kurz sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich habe ja mal, ich glaube du auch, das war noch gar nicht so lange her, da hat Michi Langer und Marius Müller auf dem Trainingsplatz, super harmoniert. Die haben immer zusammen gesprochen, die haben trainiert zusammen. Und dann kam ja irgendwann mal so eine Aussage, warum macht er das denn nicht? Warum wird er nicht Trainer? Ist das vorstellbar, dass er jetzt erstmal abwarten muss bis Ende dieser Saison, ob das alles auch so funktioniert, ob man der Verein da mit unterstützen kann, dass er da so einen Trainerschein macht und dass er dann irgendwann als Trainer wiederkommt? Oder gibt es wahrscheinlich eine ganz andere Variante, warum man gesagt hat, vorerst?
Naja, grundsätzlich hängt es natürlich auch an ihm. Ich persönlich kenne seine Zukunftspläne nicht. Vielleicht möchte er auch wieder, keine Ahnung, zurück nach Österreich oder sagt sich jetzt, seine Jahre auf Schalke sind jetzt im Grunde abgelaufen. Das Abenteuer Schalke ist beendet. Jetzt macht er wieder was anderes. Er ist ja so ein bisschen ein kleiner Fußball-Globetrotter. Der hat ja schon zahlreiche Stationen auch gehabt. Also ich würde ihm sogar zutrauen, so wie ich den sehe, wenn ich den im Training sehe, der ist ja im Grunde voll im Saft, dass er sogar noch mal eine Saison als keine Ahnung, dritter oder vierter Torwart irgendwie noch dranhängt, vielleicht dann parallel dazu den Torwarttrainer macht. Die Zukunft von Simon Hänsler ist ja Stand jetzt Dienstagmittag auch noch nicht so hundertprozentig geklärt. Er ist ja bei Borussia Mönchengladbach wohl im Gespräch. Dann heißt es wieder, auch er soll Schalke verlassen, weil man angeblich den kompletten Trainerstab erneuern möchte, bis auf den aktuellen Co-Trainer von Karel Gerards. Dann hört man aber auch wieder, dass Karel Gerards Simon Hänsler ganz gerne behalten würde. Also so richtig schlau bin ich da aus der ganzen Gemengelage noch nicht geworden. Aber ich denke, wenn man wirklich vorhat, Michael Langer in irgendeiner Form einzubinden, und er möchte das auch, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dann wird sich da auch eine Lösung finden.
Ich habe ja so die Vermutung, dass es ist ja auch noch nicht geklärt, wer als Torhüter beim FC Schalke 04 bleibt oder kommt. Richtig. Das steht ja auch noch nicht fest. Also wir haben Justin Hickerin, der zurückkommt als Leihspieler. Marius Müller hat gesagt, ja, Ansprechpartner ist natürlich als allererstes der FC Schalke 04. Da wird es mit Sicherheit Gespräche geben. Denn wenn man das sagen darf, er hat sich natürlich schon eine Verbesserung des Vertrages verdient, aus meiner Sicht. Und ja, wer weiß, was da passiert. Und was ist mit Ralf Fährmann? Das ist ja die nächste große Frage. Ich glaube, der hat ja noch gut dotierten Vertrag. Und wenn man Ralf Fährmann quasi, ich sage es mal ganz ketzerisch, nicht losbekommt, dann wird das wahrscheinlich auch nichts mit Michi Langer, weil dann kann man es ja einfach nicht leisten.
Ja, also angeblich hat man ja auch Ralf Fährmann jetzt davon in Kenntnis gesetzt, dass man mit ihm nicht mehr plant, genauso wie die anderen Spieler, die ja noch laufende Verträge haben, nämlich Henning Matriciani, Lino Tempelmann und wer ist der dritte? Tobi Mohr,
genau.
Und nicht zu vergessen Dominik Drexler und Timo Baumgartl, wo Karel Gerards ja auch schon klipp und klar gesagt hat, er will eigentlich nicht, oder er geht davon aus, dass die nicht mehr zurückkommen, dass der Verein eine Lösung finden muss. Ja. So, das sind natürlich ein paar Fragezeichen, denn all diese Spieler, Schalke möchte nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, aber Fakt ist nun mal, dass die laufende Verträge haben. Also da entweder finden die für sich eine vernünftige Lösung oder Schalke muss in die Offensive gehen und irgendwelche Abfindungen möglicherweise zahlen. Also das kann durchaus auch noch eine arbeitsrechtliche Qualität haben, diese ganze Trennungsgeschichte. Da ist es halt nicht so einfach wie bei den Spielern, deren Verträge ohnehin auslaufen. Und bei allem, was wir hier besprechen, René, eins muss klar sein. Wenn wir über Kaderumbau, Zukunft sprechen, ich habe vorhin nochmal nachgerechnet, wir haben noch den kompletten Juni, wir haben den kompletten Juli und wir haben auch noch den kompletten August, in dem das Transferfenster noch auf ist. Das sind jetzt also, wir gehen jetzt Richtung Ende Mai, das heißt, wir haben noch über 3 Monate, bis wir dann wahrscheinlich Anfang September wirklich sagen können, so, das ist jetzt die neue Schalker Mannschaft. Also da wird sich noch unendlich viel tun, Dinge, mit denen wir im Moment überhaupt noch gar nicht rechnen. Mich erinnert das so ein bisschen an den ganz großen Kaderumbau, den Ruven Schröder in Angriff genommen hat, zusammen mit Peter Knebel damals, als Schalke 2021 aus der Bundesliga abgestiegen ist. Da musste ja auch eine komplett alte Mannschaft, ich sage jetzt ein ganz schlimmes Wort, mir fällt kein anderes ein, entsorgt werden. Ja. Ist natürlich, ich entschuldige mich für den Begriff, aber mir fällt gerade kein anderer ein. Also die mussten im Grunde weg, weil die einfach zu teuer waren. Da hatten auch ganz viele Spieler noch laufende Verträge und das hätte sich Schalke einfach nicht mehr leisten können. Und denkt dran, da ging es ja sogar noch mit Amina Ried, das ging ja immer noch über das Ende des Transferfensters hinaus. Der wurde dann ja ausgeliehen und bis er dann endlich verkauft war, ging dann ja noch mal ein Jahr drauf. Und gleichzeitig musste aber auch eine komplett neue Mannschaft zusammengebaut werden und am besten eine, die auch direkt wieder aufsteigen kann. Das ist geglückt. Und da siehst du noch mal im Nachhinein, was die damals schon für eine, im Grunde unterm Strich, für eine gute Arbeit auch geleistet haben. Denn da waren ja in einem Sommer, ich weiß gar nicht mehr, da waren ja ungefähr 40 Transferbewegungen, die da waren, mit Laien. Dann kamen welche zurück und wurde ausgeliehen und wie auch immer. So, und ich denke mal, was Ähnliches steht uns jetzt wieder bevor. Denn offenbar ist ja die sportliche Leitung wild dazu entschlossen, jetzt auch wirklich einen ganz klaren Cut zu machen.
Aber wäre es wahrscheinlich dann schon etwas anders als in dieser Saison, als dann Schalke dann doch diesen Wiederaufstieg geschafft hat? Mit Leihspielern, diesen Weg will man ja nicht unbedingt gehen. Ne? Das hatte man ja schon mit diesem neuen Schalker Konzept auf die Beine gebracht. Ob das jetzt immer noch so gilt, kann ich gar nicht beurteilen. Gibt es das überhaupt noch von Peter Knebel ins Leben gerufene Sportkonzept.
Also, das Sportkonzept an sich gibt es noch. Ich weiß aber nicht, wo es mittlerweile gelandet ist.
Aber es macht ja keinen Sinn, was ich sagen wollte, dass man wieder Leihspieler macht, weil man soll ja jetzt versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, die dann, wenn sie es schaffen aufzusteigen, ja auch dann so im größten Teil zusammenbleibt, um in der Bundesliga vielleicht halbwegs mithalten zu können und nicht wieder direkt abzusteigen. Also dieses Fahrstuhlmannschaft-Dasein, das wäre ja, glaube ich, nicht der größte Wunsch.
Ja, aber ich glaube, und Ben Manga hat sowas Ähnliches ja wohl auch schon angedeutet, ich glaube nicht, dass dieses Nicht-Leihen, dass das auch dann wieder dem Pragmatismus weichen wird, wenn du wirklich die Chance hast, einen Spieler zu bekommen, nur auf Leihbasis, von dem alle überzeugt sind, der macht uns besser. Mhm. Also dann kann ich mir schon vorstellen, dann beißt man halt in den sauren Apfel und sagt, ja komm, wenn es gar nicht anders geht, dann leihen wir ihn halt aus, vielleicht mit du kennst das, Kaufoption oder was es dann alles gibt. Also ich fand das alles sehr plausibel und auch sehr ehrenhaft, was Schalke da versucht hat, dass man wirklich gesagt hat, wir wollen das nicht mehr mit diesen Leihspielen. Das ist ja im Grunde auch richtig. Weil du willst, wenn du Kaderwerte schaffen willst, wenn du einfach den Verein im Grundsatz wieder nach vorne, nach oben bringen willst, dann brauchst du einfach auch mal Spieler, von denen du weißt, die sind nicht im halben Jahr wieder weg, sondern die gehören uns. Und entweder bleiben die und machen uns stärker oder wir verkaufen die für teuer Geld. Aber Leihspieler ist im Grunde ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Denk an Moritz Jens, der hier super eingeschlagen hat. Mhm. Bist aber trotzdem mit ihm abgestiegen und dann ist er aber einmal weg. Hat hier seinen Marktwert deutlich erhöht. Der Verein aus Frankreich, wo er ja unter Vertrag stand, hat richtig gutes Geld mit ihm verdient. Mhm. Aber Schalke hat unterm Strich nichts davon. Insofern ist das ja gar nicht so verkehrt, was Knebel da plant. Aber die Realität holt dich natürlich immer wieder ein. Und wenn du dir einen Spieler eben nicht leisten kannst, ihn zu kaufen, dann, wie gesagt, wenn alle dann davon überzeugt sind, dann werden sie wahrscheinlich auch den einen oder anderen leihen.
Was machen wir denn mit Yusuf Kabadei? Der hat ja genau so einen Vertrag, Leihvertrag, der ausläuft, aber eine Kaufoption wohl da ist. Über die Höhe der Kaufoption weiß ich nichts, 800.000 bis 1 Million, sagt man ja so ungefähr. Aber wenn man jetzt so den Cut sieht, den Schalke macht, könnte man davon ausgehen, dass er auch zurückgeht, oder? Dass man sagt, naja, gut, wenn dann richtig neu.
Ja, schwierige Frage, spannende Personalie. Schalke hat die auch noch nicht beantwortet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da intensiver drüber nachdenkt als bei manch anderen. Jetzt ist natürlich die dann zu zahlende Ablösesumme von 1 Million Euro, die wir immer so gehört haben, die muss natürlich dann ins Gesamtkonzept passen. Wir wissen ja alle noch gar nicht, was planen die sonst so oder wie auch immer. Und wenn die vielleicht ganz andere Prioritäten setzen, dann wird Kabadei da ja wahrscheinlich auch durch Sieb fallen. Wenn sie aber sagen, in dem Spieler steckt so viel Fantasie und wir glauben an den und die Millionen hätten wir vielleicht für die Position irgendwo noch über, die haben wir im Budget drin.
Ja.
Und bevor wir jetzt einen anderen holen, von dem wir gar nicht wissen, wie und ob der hier einschlägt, dann gönnen wir uns halt Kabadei. Also im Moment bin ich da noch so ein bisschen skeptisch, ob Schalke sich da so ins Risiko geht und diese Millionen dann auch wirklich für Kabadei investiert. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Personalie.
Wir hatten ja letzte Woche mit dem Frank eigentlich alle so mal ein bisschen auseinandergewurstelt und mal geguckt, was kann passieren. Jetzt wissen wir ja mehr, gehen wir gleich noch drauf ein. Viele haben es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, wer gehen muss und wer nahegelegt bekommen hat, sich einen neuen Verein zu suchen. Ganz kurz ein paar Rückmeldungen vom letzten Podcast. Da war eine Aussage von Marco, der hat geschrieben, Hauptsache ist, dass wir uns nicht wieder kaputt sparen. Das kann man natürlich komplett verstehen, also dass man da wieder nicht Geld in die Hand nimmt, weil man sagt, nee, das geht nicht, weil wir halt wirtschaftlich auch gucken müssen. Leider muss man das aber doch beachten, ne? Diese ganze Situation ist ja nicht einfacher geworden nach Corona und auch nicht nach den Abstiegen.
Ja, da können wir jetzt froh sein, dass Christina Rühl-Hamers hier nicht an unserem, an unserem kleinen, aber feinen Tisch sitzt. Ja. Weil wenn die das Wort kaputt sparen hört, das geht ja nun eindeutig in ihre, an ihre Adresse, dann, dann geht die gute Frau also regelmäßig durch die Decke. Sie argumentiert anders. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Sie sagt natürlich, also sorry Freunde, wir haben schon den Dritt- oder wir gehören schon zu den dritthöchsten Etats und Budgets in der Liga. Ich glaube, nur der HSV und Hertha BSC haben nicht bedeutend mehr, aber ein kleines bisschen mehr. Also Schalke ist schon bei den Top 3 im Budget und im Etat. Nur es wird zu wenig draus gemacht. Also 16 Vereine, sagt sie immer, wären froh, wenn die unseren Etat hätten. Und sie sagt natürlich, dieses Argument, man müsse mehr investieren, dann kommt sie sofort mit dem Schild, mit dem transparent negatives Eigenkapital, was abgebaut werden muss. Und das kannst du nur, wenn du Gewinne erzielst. Schalke muss Gewinne erwirtschaften. Und das ist wie in jedem Privathaushalt auch, wenn du jetzt nicht einen findest, der den großen Geldbeutel aufmacht und dir das Geld so zur Verfügung stellt, dann kannst du eben nicht so viel ausgeben. Das ist, dann bist du da limitiert. Und als Beispiel wird ja immer Ko Itakura genannt, warum sie den damals nicht gehalten haben. Ja. Viele unterschätzen aber auch, es ging dann nicht nur um die Ablöse, die man Manchester City hätte zahlen müssen, sondern es ging auch um das Gehalt von Itakura. Wir haben dann schon über die erste Liga gesprochen und wir haben dann möglicherweise auch über einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag gesprochen. Das heißt, da wären auch wieder noch ein paar Millionchen draufgekommen. Und das haben die ja auch nicht freiwillig gemacht. Die haben ja nicht gesagt, Itakura wollen wir nicht mehr, haben wir keinen Bock mehr drauf, sondern die werden sich das schon gut überlegt haben und sind dann halt zu dem Entschluss gekommen, nee, wir können es nicht, wenn wir das machen, dann können wir nichts anderes mehr machen. Jetzt kannst du sagen, ja, hätten sie mal lieber nichts anderes gemacht, hätten Itakura gehalten, dann wären sie drin geblieben, aber das wissen wir alles nicht. Das ist ja alles, wir Journalisten haben ja den großen Vorteil, wir können ja hinterher mal schlauer sein. Das ist ja unser ganz großer Vorteil. Wir wissen hinterher immer alles besser, was man vorher anders hätte machen sollen.
Und er hat sich auch noch verletzt, ne? Vielleicht hat er sich ja bei uns nicht verletzt, aber.
Das ist ja alles so spekulativ. Also ich unterstelle auf Frau Rühl-Hamers, dass sie schon weiß, dass jeder Cent bereitzustellen ist für Investitionen in die Profimannschaft. Aber das ist halt nicht ganz so viel, wie viele möglicherweise glauben. Unvergessen ist ja der Auftritt von Christina Rühl-Hamers. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei dieser Veranstaltung mitgeredet, wo Schalker Vereinsmitglieder ja Fragen stellen können und dann hat sie...
Ich war live dabei.
Du warst sogar live dabei. Ja. Ja, guck mal, dann wirst du auch mitbekommen haben, wie sie an dieser Tafel stand und dann erklärt hat, wie viel Geld von einer, wenn man beispielsweise hört, Schalke kriegt für Salazar 5 Millionen Euro. Das hat sie doch dann runtergerechnet, wie viel da wirklich übrig bleiben würde. Und am Schluss hast du fast noch das Gefühl gehabt, Schalke muss noch Geld, Schalke muss noch Geld dazugeben. Also, was ich damit sagen will, alles nicht so einfach. Ich persönlich sehe das ähnlich. Also Schalke darf natürlich nicht kaputt gespart werden. Und ich seitdem ich über Schalke berichte, hat der Verein hohe Schulden, hohe Verbindlichkeiten. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, ob wir jetzt 160 Millionen Euro Verbindlichkeiten oder 170 Millionen Euro Verbindlichkeiten haben. Wenn ich doch die 10 Millionen investiere in Spieler, die Mannschaft besser machen, die uns vielleicht wieder nach oben bringen, dann sollen sie es doch machen. Aber wie gesagt, zum einen hast du ja die Garantie auch nicht, dass du die Spieler dann auch kriegst. Das wissen wir beide aus der Vergangenheit selber. Und es ist, und das ist halt neu, das war eben früher nicht so, diese Geschichte mit dem negativen Eigenkapital. Wenn du da dich nicht an die DFL-Vorgaben hältst, dann wirst du mit Punktabzug von 3 Punkten bestraft. Kann man auch diskutieren, kann auch sagen, ja, sollen sie es halt in Kauf nehmen, wenn die Truppe so stark ist, dass die auf 3 Punkte verzichten.
Dann fehlen genau diese 3 Punkte zum Aufstieg.
Möglicherweise. Oder es fehlen dir hinterher 3 Punkte, um auf Platz 15 zu kommen. Das wäre natürlich noch fataler.
Aber Platz 15, den haben wir ja gelernt, ist auch nicht gut in der zweiten Liga, weil du dann im DFB-Pokal in dem Amateurtop landest.
Horror. Ja. Naja, also wir sehen alles nicht so einfach. Da wird es auch hinter den Kulissen wird's da auch sehr intensive Gespräche geben. Und ich glaube mal schon, dass jeder in der sportlichen Leitung alles versucht, um auch den letzten Cent noch locker zu machen, um investieren zu können.
Ich darf jetzt noch kurz einen Ausflug machen. Meine Tochter ist ja zarte 13 und unglaublicher Schalke-Fan. Konnte beim letzten Heimspiel nicht dabei sein, weil sie sich im Knie verletzt hat. Und Simon Terodde hat ja noch eine persönliche Nachricht aufgenommen. Das fand ich super, war richtig toll. Aber ich habe dann irgendwann mal mit ihr darüber gesprochen, über diesen Platz 15. Habe ihr das erklärt? Weil, ich muss es sagen, ihr Freund ist Dortmund-Fan.
Oh je,
und sie wünscht sich
jetzt unter Protest den Saal hier verlassen.
Sie wünscht sich nichts sehnlicher als endlich dieses Derby und dass Schalke mal den ordentlich zeigt, wo der Hammer hängt. Weil die schweben ja natürlich jetzt auf Wolke 180. Finale, Champions League, absolut verdient, muss man ja auch sagen. Aber sie wünscht sich halt, und dann habe ich gesagt, ja, da muss man aufpassen, dass wir nicht 15. werden. Da sagt sie, nee, wäre doch gut. Dann haben wir vielleicht in der ersten Runde gleich die Dortmunder. Ja, das war ihr Wunsch.
Es ist ja durchaus auch eine plausible.
Aber spätestens in der zweiten Runde kriegen können wir sie doch kriegen. Wie ist der Modus? Ist das nur für die erste Spielrunde, dass die Töpfe so gesetzt sind?
Zweite Runde kannst du, glaube ich, schon.
Da kannst du, glaube ich,
schon richtig den vierten kriegen.
Okay, noch ein paar Kommentare. Erstmal vielen Dank, Phil. 1904, du. Bist immer wieder derjenige, der positiv Daumen nach oben macht und auch sagt, sehr interessant und informativ, hat wieder Spaß gemacht. Danke, das finden wir immer ganz toll. Das tut doch immer ganz gut, positives Lob zu bekommen. Und dann hat der Jürgen geschrieben, der Jürgen Loh, den kennen wir auch schon. Das ist auch ein Stammzuhörer, vielen Dank dafür und viele Grüße erstmal. Jürgen, du hast geschrieben, weil wir gleich zur nächsten Personalie kommen, du hast es schon angesprochen, Baumgartel und Dominik Drexler. Darüber lass uns gleich nochmal kurz sprechen, weil das ist ja auch finanziell wahrscheinlich ein großer Aufwand, der da betrieben werden muss. Aber er hat geschrieben, ihm wäre es lieber, wenn ein Marcin Kaminski nicht mehr zum Einsatz kommt. Dem Wunsch können wir ihm wahrscheinlich nicht erfüllen, weil der ist auch nicht genannt worden und den sein Vertrag, auch wenn es noch nicht öffentlich kommuniziert wurde, wurde verlängert.
Ja, der muss sich ja jetzt verlängert haben. Ich kenne jetzt die genaue Anzahl nicht, die da an Einsätzen vereinbart worden war, aber der hat ja am Schluss auch jetzt wieder regelmäßig gespielt, bis auf jetzt,
glaube ich. Ich glaube, es war ja Mitte der zweiten Hälfte, wo man gesagt hat, er dürfte jetzt nicht mehr spielen.
Dann, ne? Dann stand er ja dann doch wieder ein paar Mal auf dem Platz. Also der müsste sich eigentlich verlängert haben und der ist ja auch nicht genannt worden, weder bei den Spielern, deren auslaufende Verträge nicht verlängert werden, noch bei den Spielern, auf deren oder mit denen man nicht mehr plant. Also Marcin Kaminski schwebt nach wie vor über dem Ganzen und ich kenne das ja auch, diesen Wunsch einiger Fans, dass die sagen, Mensch, aber da ist doch jetzt auch langsam mal gut, aber Stand jetzt, also wie gesagt, wir haben jetzt Dienstagmittag, es wird sich unfassbar viel noch tun und vielleicht, während wir hier sitzen, kommt schon die Mitteilung von Schalke, auch Marcin Kaminski wurde mitgeteilt, das war nicht mehr mit ihm planen, aber Stand jetzt ist er dabei und ich bin da so ein bisschen zwiespältig auch. Also ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, du den einen oder anderen solltest du dann schon auch noch behalten. Also bevor du jetzt wirklich du hast Kalasch, du hast Cissé.
Klaus Fischer ist ja ein Riesenfan, ne?
Von
Cissé.
Von Cissé, ja. Ich
finde den richtig gut.
Ich weiß. Ja. Ich übrigens auch. Klaus Fischer vergleicht Cissé immer mit, oder so ein bisschen mit Joel Matip.
Mhm, ja.
Weil Klaus Fischer schätzt an ihm, und das sehe ich auch so, der sagt, der Cissé, der hat unheimliche Anlagen für einen Verteidiger. Der ist groß, der ist schnell, der kann verteidigen. Das hat er ja ein paar Mal auch jetzt schon gezeigt. Und vor allem, der verteidigt nach vorne. Das ist eben das, was andere Verteidiger oder was viele andere Verteidiger nicht haben, dass die natürlich erstmal auf Sicherheit bedacht sind. Sie sehr sofort den Blick nach vorne, versucht auch mal den Pass nach vorne, den vertikalen Ball dann zu spielen, was oft genug ein gewisses Risiko beinhaltet, was auch bei Matip auf Schalke nicht immer so ganz gut ankam. Aber er ist halt ein anderer Typ Verteidiger. Er muss nur Er muss sich selber insgesamt so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen auch in den Griff kriegen. Auch gegen Rostock, wo er mir gut gefallen hat. Da war der auch bei jeder Keilerei, die da unten auf dem Platz sich andeutete, kam er sofort angelaufen und wollte mitmischen. Also du musst auch ein bisschen, du musst dann auch ein bisschen auf dich selbst aufpassen. Das muss er alles in den Griff kriegen. Und also dem würde ich aber irgendwie gönnen, dass der, ich glaube, der geht ja dann jetzt in sein drittes Schalke-Jahr, dass er da jetzt wirklich dann durchstartet. An wessen Seite auch immer, ob dann Kaminski, Kalasch ist ja auch noch da. Ja, das wird man dann sehen, aber ich weiß ja, dass Kaminski diese Tempoprobleme natürlich hat. Aber in manchen Spielen finde ich ihn auch einigermaßen stabil. Absolut. Also ich finde den jetzt auch nicht so auf dem Niveau, dass man unbedingt sagen muss, Mensch, der muss jetzt aber weg, den wollen wir nicht mehr sehen.
Müssen wir mal kurz dein Kabel irgendwie hinlegen, weil du kannst auch eine Trinkpause machen. Ich kann dich hier auch mal muten. Ja, dann spreche ich erstmal alleine, dann mache ich mal eine Trinkpause. Was ich noch sagen wollte, Ibrahima Cissé gehörte ja auch zu einem der noch besseren Spieler im letzten Spiel gegen Fürth. Da war ja viel, naja, das war eher mangelhaft. Ja, wir haben ja auch die Noten und da hat er noch eine 4 bekommen vom Frankie. Bester Mann auf dem Platz war aus meiner Sicht. Ja, Marius Müller. Ja, aber auch wieder.
Meinst du auf dem Platz oder von Schalke?
Ja, von Schalke. Also auch von Schallenberg fand ich.
Schallenberg, ich habe Karaman nicht ganz so schlecht gesehen. Aber das war einfach, führt, finde ich, war so eine Luftraus-Leistung. Also das Spiel hätte man sich. Im Grunde hätte man sich
sparen können. Wenn man gewusst hätte, dass Elversberg sowieso verliert, dann hätte man sich das wirklich sparen können. So, ja, okay, der Trainer hat es ja auch schon gesagt, ne, in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Stecker ist einfach auch raus nach Rostock. Und man muss irgendwie gucken, dass man den wieder reinkriegt. Und dass er dann vielleicht eine Mannschaft auf den Platz stellt, alleine schon verletzungsbedingt ging es ja nicht. Thomas Owejan war zum Beispiel, glaube ich, angeschlagen. Ja. Ja, dann bleibt ihm noch nichts anderes. Jetzt ist mir übrigens der fünfte Spieler eingefallen, die halt auslaufende Verträge haben und wo der Vertrag nicht verlängert wird, Steven van der Sloot. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Hat Schalke da zu lange gewartet? Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja so, dass Steven van der Sloot hätte Gespräche führen können mit Schalke, aber die nicht passiert sind. Und dann kam halt Ulm als Aufsteiger in die zweite Liga und hat gesagt, du, bei uns hast du eine Perspektive, du kannst hier auf deiner rechten Seite Stammspieler sein. Hast du Bock? Ist das der Grund?
Es gab ja zwischendurch mal das Gerücht, oder die Meldung, dass Steven van der Sloot ein erstes Vertragsangebot von Schalke
abgelehnt habe.
Und möglicherweise sind dann die Seiten auch nicht zusammengekommen. Schalke war dann wahrscheinlich auch nicht mehr bereit, sich nochmal groß zu bewegen. Und er hatte die Anfrage aus Ulm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das schon perfekt ist, aber wirklich.
Ja, bestätigt ist da noch nichts. Du hast es gerade angesprochen. Wenn unser Podcast zu Ende ist, passieren Dinge, die wir wahrscheinlich dann nicht korrigieren können. Also es ist alles Stand jetzt, Dienstag, 21. Mai, 13.54 Uhr.
Es kann alles in der Tat immer sehr schnell gehen.
Ja.
Und vielleicht fehlt aber auch bei Schalke die absolute Überzeugung, dann einfach für ihn nochmal draufzusatteln, dass man gesagt hat, so, der ist uns das wert, aber mehr auch nicht, weil um uns mehr wert zu sein, fehlt ihm halt noch was. Soweit ist er noch nicht und dann finden wir halt auch einen anderen.
Ja, ich
bei van der Sloot war ich aber auch überrascht, weil ich dachte, den haben sie jetzt so lange im Grunde rangeführt und dass man jetzt sagt, so, jetzt hat er gespielt, hat ja im Grunde auch seine Sache gar nicht so übel gemacht und dass man dann sagt, okay, so, jetzt machen wir einen Deckel drauf und jetzt kriegt er einen Profivertrag. Aber ist ja alles auch kein Wunschkonzert, weder für die eine noch für die andere Seite.
Dann ertappe ich mich dann immer wieder dabei, dass ich dann doch mir eingestehen muss, du hast überhaupt keine Ahnung, was alles so passiert auf Schalke. Denn es gab ja dann einen Profivertrag für einen U23-Spieler, Emanuel Giampfi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Klar, der ist mir aufgefallen bei Testspielen, hat er auch schon Einsätze bekommen. Und Spiele der U23 schaue ich mir eher seltener an, einfach aus zeittechnischen Gründen. Und da war ich doch schon überrascht.
Vielleicht hat er ja auch die Konditionen, die man ihm angeboten hat, sofort akzeptiert.
Also eine Plan-B-Lösung?
Ja, möglicherweise. Du guckst ja auch auf die Position. Er ist natürlich auch jemand für links. Mhm. Du wusstest vielleicht schon, dass du Thomas Ovejan abgibst. Du kriegst Donko auch noch für die linke Seite.
Also sind das die beiden Spieler dann?
Na, also Giamfi ist, glaube ich, mehr einer für die Perspektive. Die haben ihm ja auch einen Vierjahresvertrag, glaube ich, gegeben. Also da sollte man jetzt nicht erwarten, dass der in der nächsten Saison Stammspieler ist. Wäre ihm sicherlich zu wünschen, wenn er sofort packt, wenn er durchstartet. Aber diese Erwartungen wird Schalke nicht haben, die wird auch er nicht haben, sondern das ist, glaube ich, jemand, den man jetzt ganz behutsam an die ganze Profigeschichte erstmal ranführen möchte.
Und dann haben wir noch einen, Taylan Bulut. Ja. Den hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ja, der ist immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil der war ja zusammen mit Hasan Ouedraogo. Da ist ja Thomas Reis damals extra, ich glaube, nach Ungarn geflogen, um die beiden bei der, ich glaube, die U17-Europameisterschaft war das, zu beobachten und um ihnen Mut zuzusprechen. Und danach war eigentlich nur noch von Hasan Ouedraogo die Rede, weil Schalke ihm dann ja auch den Sprung in den Profikader ermöglicht hat und Bulut ist dann so ein bisschen wieder. Hat dann ja, glaube ich, weiter U19 gespielt, ist dann so ein bisschen aus dem öffentlichen Blickwinkel verschwunden. Und ja, ist aber jetzt aufgetaucht und durch seinen Einsatz in Fürth ist ja sein Vertrag auch, hat sich irgendwie verlängert oder wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass auch er möglicherweise jetzt, dass man ihm jetzt da auch den Sprung in den Profikader ermöglichen möchte.
Niklas Castell ist noch verletzt. Ja. Da muss man auch abwarten, wie das da weitergeht. Und auch Demi Kapaus, der war ja auch quasi jetzt, wurde hochgezogen und hat bei den Profis jetzt mittrainiert. Da ist aber auch noch nichts, ne?
Ja, ist weder von der U23 verabschiedet worden, ist aber schon klipp und klar kommuniziert worden, dass er nicht mehr U23 spielen wird. Der hat mir fast so ein bisschen leid getan in Fürth. Der kam rein und
dicken Patzen,
vor dem 0-2 sah er nun wirklich nicht.
Aber ich glaube, er hat es wieder gut gemacht, halbwegs. Ja.
Am Schluss gemacht, aber bei dem Tor hat er sich schon übel abkochen lassen, was ich jetzt nicht fair fände, wenn man ihn jetzt anhand dieser Aktion beurteilt. Also da kenne ich die Schalker Pläne überhaupt nicht, kenne auch seine Pläne nicht. Aber du siehst, das sind schon eine ganze Menge Kandidaten, die da jetzt auf einmal für den Profikader eventuell in Frage kommen.
Thomas Ovejan, über den sollten wir vielleicht nochmal sprechen. Der hat natürlich überhaupt gar keine Bühne bekommen, wurde beim Heimspiel nicht verabschiedet, obwohl man hätte da eigentlich auch schon sagen können, pass auf, der Vertrag wird nicht verlängert. Ich weiß nicht, warum, was da noch im Hintergrund gelaufen ist, ob da noch tatsächlich Gespräche ausstanden. Vielleicht hat man ihn gefragt, kannst du dir auch vorstellen, für weniger hier zu bleiben? Man weiß es alles nicht, aber dann war er verletzt, ist nicht mit nach Fürth gefahren, hat dann keine Bühne bekommen. Die einen, da streitet man sich tatsächlich drüber. Die einen sagen, Thomas Ovejan, sorry, aber seid froh, dass er dann weg ist. Und die andere Seite sagt aber dann, nee, also schon alleine die Standardsituation, da hat er ja schon was drauf. Ne? Und der wird ja definitiv, und da bin ich fest davon überzeugt, so einen Erstligisten wechseln. Ob jetzt in den Niederlanden oder vielleicht sogar in Deutschland, man weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der nochmal zweite Liga spielt.
Ja, Thomas Ovejan hat ja nach dem letzten Heimspiel gegen Rostock selber gesagt, dass es möglicherweise sein letztes Heimspiel war. Er hat aber auch gesagt, möglicherweise, weil halt in der Woche danach noch Gespräche anstünden. Also insofern war das da, glaube ich, noch nicht so klar wie mit Terodde und mit Danny Latzer. Und Ovejan ist deswegen nicht offiziell verabschiedet worden, weil er sieht natürlich auch blöd aus. Du drückst dem Spieler einen Blumenstrauß und die Grubenlampe in die Hand und eine Woche später verkündest du hier, er hat jetzt doch noch mal um 2 Jahre verlängert.
Aber sowas kann man ja früher stattfinden lassen, solche Gespräche, oder?
Ja, hängt ja vielleicht auch von vielen anderen Faktoren ab, hängt ja vom Spieler auch ab. Vielleicht wollte er auch erstmal abwarten, was bietet man ihm überhaupt nochmal was an. Vielleicht war es dann wirklich so, dass man ihm gesagt hat, hier, wir können dir das und das anbieten, aber mehr nicht. Und dann hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Ich bleibe bei meiner Meinung, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich gucke nicht, wer geht, sondern ich gucke dann, wen holen sie dafür. Also wenn es gelingt, einen mindestens gleichwertigen Nachfolger von Ovejan zu finden, dann, der möglicherweise noch ein bisschen kostengünstiger ist, dann sage ich, alles richtig gemacht. Aber ich habe Uwe ja natürlich auch hier zu schätzen gelernt. In der Aufstiegssaison, finde ich, war er einer der wichtigsten Spieler. Da war ja im Grunde Flanke Ovejan oder Freistoß Ovejan, Kopfball Terodde Tor, war ja fast schon einprogrammiert. Dann hat er allerdings in der ersten Bundesliga hat er nicht so gut funktioniert. Und auch jetzt in dieser Saison hat er ja auch so seine Höhen und Tiefen gehabt. Unvergessen ja seine Auswechslung in Düsseldorf, als er sich lautstark mit Karel Gerards angelegt hat und dafür ja auch eine Woche suspendiert wurde. Aber er hat auch, finde ich, gerade jetzt so in der Rückrunde hin und wieder sein Können auch wieder aufblitzen lassen. Also ist alles hängt jetzt alles davon ab, wer wird dafür geholt. Und im Idealfall sollte der auch besser sein. Und wenn Uwe ja ein Erstliga-Angebote hatte, und dem ist ja wohl so, dann hast du, das ist die Realität, als FC Schalke 04 wahrscheinlich sowieso schwer, finanziell da mitzuhalten.
Ja, wenn ich aber dann die Tränen sehe beim Abschied in Rostock, wie er da vor der Kurve stand, dann denkst du dir ja schon, ja gut, der hat ja schon was am Verein gefunden, ne? Also ich weiß es nicht. Natürlich ist, ich glaube, wir sind beide, und ich glaube auch ihr, die da draußen zuhört, wenn ihr im Berufsleben steht oder noch steht oder wie auch immer, und es kommt ein Angebot mit mehr finanziellen Möglichkeiten, dann überlegt man doch.
Ja, natürlich. Ich werfe ihm das ja auch überhaupt nicht vor, um Gottes Willen. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ich habe ja auch das Foto gesehen, wir haben es ja jetzt neulich auch nochmal veröffentlicht, als er mit Tränen in den Augen sich verabschiedet. Ist klar, der denkt dann ja auch nochmal daran, dass im Grunde jetzt wieder 3 Jahre vorbei sind. Alleine das ist ja schon immer eine Erkenntnis,
wie schnell... Er wird auch nicht jünger, ne?
Genau, ja, und glaub mir, ich weiß da, wovon ich rede, dass du sagst, wie schnell 3 Jahre auch wieder vorbeigegangen sind. Und was war da alles los? Der hat ja auch keine normale Saison gehabt. Der hat die Aufstiegssaison gehabt, wo ja auch schon jede Menge los war. Wir reden immer über die Aufstiegssaison, aber denk mal dran, da war ja auch ein Trainerwechsel, und da war ja auch erst dieser fantastische Endspurt mit diesen Büskenspielen. Ich glaube, 7 Siege in 8 Spielen oder wie auch immer, mit dem letzten Spiel gegen St. Pauli, mit diesem Wahnsinn in Sandhausen, der da ja beim letzten Auswärtsspiel war, Terodde in der Nachspielzeit, und ganz Sandhausen bricht zusammen, weil da alles in Schalke Hand sind. Das bleibt doch bei so Spielern hängen. Ja. Da denken die doch dran. Auch die Abstiegssaison war doch stressig und ist den Spielern auch an die Nieren gegangen, mit diesem Schlussspurt wieder, der dann aber trotzdem nicht zum Erfolg geführt hat, mit den tausenden Schalker Fans, die Mannschaft in Leipzig gefeiert haben, trotz des Abstiegs. So, das macht doch was mit Spielern. Das sind ja alles keine Maschinen, und dass die viel Geld verdienen, wie sie wollen, aber das nimmt die doch emotional mit, auch in Thomas Ovejan. Und dann auch diese Saison, die ja, haben wir doch gerade schon gesagt, die für hartgesottene Profis die schlimmste aller Zeiten war. Und der ist doch mittendrin, der sitzt jeden Tag in der Kabine, der kriegt die Stimmung mit. Der hat auch von seit der ersten Niederlage gegen den HSV hat er gehört, jetzt droht der Komplettabsturz, Existenzängste, hier werden 500 Leute arbeitslos, der ganze Verein muss sich vielleicht vom Spielbetrieb abmelden, dritte Liga, keine Lizenz, Regionalliga, Katastrophe, alles bricht zusammen. Das geht doch nicht spurlos an den Jungs vorbei. Dann die Riesenerleichterung, es am Schluss trotzdem geschafft zu haben. Und auch das Wissen, Mensch, du hast auch nicht deine beste Leistung in dieser Saison gebracht. Du kannst es doch auch besser. Und ich hätte gerne, und das unterstelle ich jedem, dass auch ein Thomas Ovejan in dieser Saison insgesamt auch besser gespielt hätte. Und dann steht er dagegen Rostock, letzte Heimspiel gewonnen, 60.000 jubeln auch ihm zu. Und da würden mir da auch die Tränen kommen. Dann bist du irgendwo ganz klar. Und trotzdem kannst du aber sagen, mein Kabel, das macht mich völlig verrückt hier.
Legst du übers Bein?
Übers Bein. Ich habe es ja schon, fast über dem Bein.
Liegen, so. Der Tisch ist einfach auch zu klein. Kurze Kritik an denjenigen, der den gekauft hat.
Das ist der absolute Hammer. Also noch ein dritter Mann müsste hier stehen. Ja. Aber ganz woanders, okay. So. Und trotzdem kannst du aber doch auch sagen, so, diese 3 Jahre, jetzt ist aber auch gut, und jetzt ist wirklich, jetzt muss ich sehen, jetzt woanders hin und vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Er hat ja, ich fand das eine sehr interessante Formulierung in seinem Abschiedsgruß auf Instagram, er hat von 3 hektischen Jahren auch geschrieben, bei allen Danksagungen. Also ich finde die Vokabel Hektik für die drei Ovejan-Jahre, die trifft das ganz gut und vielleicht sehnt er sich jetzt ja nach ein bisschen mehr
Ruhe. Ich würde jetzt kurz was einwerfen, weil du ja gerade noch mir gesagt hast, du hast heute wieder auch einen Gruß zu senden. Und da können wir doch gleich mal so den Einstieg, vielleicht die Brücke bauen, bevor wir weitersprechen über die Spieler, die jetzt dann noch zur Diskussion stehen. Ich möchte aber nicht in der Haut vom Ersten, oder generell Fans und Spieler und Staff und alle, die verantwortlich sind. Köln hat doch jetzt schon richtig die Kacke am Dampfen, wenn man es mal so sagen muss. Und damit.
Das war das Stichwort. Grandiose Überleitung. Grandiose Überleitung.
Da möchte ich nicht tauschen.
Ich muss unbedingt an dieser Stelle schöne Grüße, wirklich liebe, nette Grüße an die oder in die Hansestadt Hönchen schicken. Das ist für alle, die es nicht wissen, das ist eine Hobbyfußballmannschaft aus dem Kölner Einzugsgebiet, die großer Fan unseres Podcasts sind, auch immer schöne liebe Grüße an das Team schicken und auch an die Hörerinnen und Hörer. Und da schrieb mir jetzt noch in der letzten Woche der Bürgermeister der Hansestadt, wie sehr er unter diesem stressigen Abstiegskampf mit dem ersten FC Köln leidet. Und ich weiß, die haben auch mit Schalke mitgelitten, obwohl Köln und Schalke jetzt nicht unbedingt so die allerbesten Freunde sind. Aber da kamen auch immer nette Grüße und Durchhaltewünsche aus der Hansestadt. Und ja, deswegen, was will ich sagen? Ich glaube, im Moment kann man da keinen trösten. Der Drops ist gelutscht und da ist auch kein Trost, wenn ich jetzt sage, dass ich die zweite Liga mit dem ersten FC Köln noch attraktiver und noch spannender finde, aber das wird da drüben wahrscheinlich jetzt erstmal beiseite geschoben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den ersten FC Köln, weil da bin ich wirklich mal jetzt neugierig, wie die mit dieser Transfersperre umgehen. Ja. Marc Uth hat ja seinen Vertrag, der Ex-Schalker, demonstrativ da jetzt auch schon verlängert, in der Hoffnung, dass andere Spieler es ihm nachtun, damit die da jetzt nicht völlig auseinanderfallen. Also ja, schöne Grüße.
Was ein guter Mensch, dieser Marc Uth.
Ein guter Mensch, ja. Warum lachst du jetzt? Ja?
Ich erinnere mich noch daran, dass der FC Schalke nur für ewig lange gebraucht hat, um die letzte Rate für Marc Uth zu bezahlen.
Dafür ist er wahrscheinlich nicht.
Aber er hätte ja auch ein guter Mensch sein können und sagen, pass auf, ich kenne eure Situation, ich habe jetzt einen guten Verein gefunden, die zahlen mein Geld. Lass es.
Jetzt macht den Kölner aber nicht ihren Helden-Moment madig. Der übrigens auch, glaube ich, auch diese Saison wieder sehr viel verletzt war, wenn ich das richtig.
Er hat ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie alt er genau ist, aber könnt ihr mal gleich gucken. Ja. Schon ein paar Jährchen.
Also, ja, was will ich sagen? Schöne Grüße nochmal abschließend in die Hansestadt Hönchen, Kopf hoch und freuen wir uns halt nächstes Jahr auf ein Duell Schalke gegen Köln.
Ja, viele sagen ja tatsächlich besser als Mainz, wenn die runtergegangen wären, weil Mainz eine Mannschaft, glaube ich, hat, das haben sie jetzt auch unter Beweis gestellt, wieder mal eine irre Aufholjagd gestartet und ich glaube, die werden auch dann in der nächsten Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn die das alles so halten und sich dann auf gewissen Positionen noch verstärken, dann lieber Köln, weil da weißt du,
die werden erstmal ein bisschen zu strampeln haben. Ja. Also zumindest Stand jetzt, wenn sich das
32 ist mal gut.
Wenn sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber auch da ist es noch viel zu früh, René. Da haben wir, wie gesagt, wir haben noch über 3 Monate, wo Spieler gehen, Spieler kommen und ich weiß nicht, was da in Köln jetzt geplant ist. Aber auch da wird es, genau wie auf Schalke, wird es natürlich schwer fallen. Wobei dann jetzt in Köln vielleicht ein bisschen eher den Leuten zu verkaufen, dass der direkte Wiederaufstieg erstmal möglicherweise kein Thema sein kann. Aber nach dem ersten Sieg von Köln.
Das ist wahrscheinlich schon wieder alles anders. Vielleicht auch, spielen wir ja dann auch noch das Eröffnungsspiel ausgerechnet gegen Köln.
Gar nicht auszuschließen.
Oder Hamburg, ne? Man weiß es nicht. Wieder zurück zum Thema. Mit wem machen wir weiter? Marcin Kaminski haben wir schon jetzt abgefrühstückt. Ich glaube, da ist, warum der Verein das noch nicht kommuniziert hat, weil das, glaube ich, auch mit Zweite Liga, Erhalt Zweite Liga verbunden war, dieser Vertrag. Also wenn die nicht absteigen, wenn sie abgestiegen wären, dann wären sowieso fast alle Verträge aufgelöst worden. Cedric Brunner, der Vertrag läuft auch aus, wird auch nicht verlängert. Das war aber schon sehr früh Thema und auch sehr viel verletzt.
Cedric Brunner, muss ich erzählen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich bin doch ich bin noch so ein bisschen schockgefroren. Der hatte am Sonntagabend einen völlig bizarren Auftritt.
Der ist gar nicht so bizarr, weil ich weiß genau, was du jetzt erzählen möchtest.
Bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Da ist er als bester Kumpel von Fabian Klos aufgetreten. Zeigler hielt eine Laudatio auf Fabian Klos, der ja seine Karriere wohl beendet. Und dann sah man Cedric Brunner auf so einem Fahrrad mit zehntausenden Fanartikeln von Arminia Bielefeld, fuhr durch einen Park und sang irgendwelche Fanlieder von Arminia Bielefeld. Arminia hat die besten Fans der Welt oder wie auch immer. Es ging darum, dass Cedric Brunner wohl der Patenonkel vom Sohn von Fabian Klos ist. Und da haben sie irgendwie so ein, weiß ich nicht. Und dann ist Cedric Brunner wohl durch den Park gefahren, wo auch der Sohn von, wo sie dann mit dem Sohn von Fabian Klos spielen. Fand ich irgendwie komisch. Weiß ich nicht.
Also ich bin da gar nicht so. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn man auch noch irgendwie einen anderen Verein hat. Timo Becker, wenn ich das mal so nennen darf, der Typ, der sagt ganz offen, dass Schalke ist, da bin ich Fan, absoluter, fahre ich nach dem Spiel hin und stelle mich in eine Kurve, aber er wird auch in Kiel gefeiert. Ne? Ja. Also der geht da ganz offen mit um. Ich glaube, die Art der Kommunikation ist es ab. Aber ich dachte, du sprichst eher von seinem Kleidungsstil, dass du das mal gesehen hast irgendwie auf Instagram.
Ich habe noch genug zu tun mit dem Auftritt. Ich wollte das auch nicht kritisieren. Ja. Ich brauche erstmal ein paar Tage, um mit dem ganzen Auftritt klarzukommen. Bei Timo Becker, da sind uns ja auch die Gäule durchgegangen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir haben ja, oder mir, den Fehler muss ich mir selber angreifen. Ich habe ja in meine Twitter-Timeline wurde bei der ein Foto von der Kieler Aufstiegsfeier.
Ja. Ach so, dieses Felddienst.
Reingespült.
Ja, ja. Und
da stand Timo Becker in einem blau-weißen Trikot mit der Aufschrift Felddienst. Ja. Und als uralt Schalker ist, wo, was blau-weiß ist, ist sowieso für mich Schalke. Und wenn da Felddienst draufsteht, ist da ist recht Schalke. Da lasse ich auch eigentlich keine Diskussion zu. Natürlich sofort die Geschichte gemacht. Wahnsinn, irre. Kieler Aufstiegsheld feiert im Schalke-Trikot. Die Krux an der Geschichte war nur, wenn man ganz genau hingeschaut hätte, dann hätte man gesehen, dass da ganz oben so ein kleines, aber feines Logo von Holstein Kiel zu sehen war. Das habe ich natürlich
in meinem. Sah aber auch aus wie selbst aufgenäht, ne? Muss man auch sagen.
Also. Stimmt, das habe ich in meiner grenzenlosen Begeisterung habe ich das übersehen.
Ja.
Und da gab es natürlich dann böse Kommentare unter den Artikel.
Aber so vielen ist es nicht aufgefallen.
Ja, aber mir tun auch die weh, die sich dann merken, wobei die in der Sache natürlich völlig recht hatten. Aber wir haben das dann ja sofort auch klargestellt, was ich tatsächlich nicht wusste, dass Veltins tatsächlich mal Trikotsponsor auch von Holstein Kiel war und war so um das Jahr 2000.
Genau, herum. 100 Jahre
und Holstein. Genau, und da spielte, da trat Schalke sogar zu einem Jubiläumsspiel an in Kiel und ist ganz schön auf den Fotos dann zu sehen, da spielte dann quasi Veltins gegen Veltins, weil zu dem Zeitpunkt war Veltins.
Aber ich glaube, Timo Becker hat natürlich dieses Trikot bewusst gewählt, um schon irgendwie noch eine Verbindung zum FC Schalke 04 herzustellen.
Fakt ist, es war in dem Moment eine Falschmeldung und da muss ich zustehen. Und das haben wir ja auch wieder gerade gebogen.
Das machen wir sowieso immer. Also passiert natürlich mal. Und manchmal überschneiden sich auch Nachrichten, so wie wir jetzt nach dem Spiel in Fürth haben unseren Talk gemacht. Ja. Und da haben wir noch drüber gerätselt, was ist jetzt mit Karel Kerz? Geht er? Bleibt er? Warum ist die Familie jetzt auf einmal nochmal im Boot? Aber das hat sich ja dann auch währenddessen aufgeklärt. Er bleibt Trainer des FC Schalke 04. Da haben wir auch schon genug drüber gesprochen. Aber Cedric Brunner wollen wir jetzt nicht ganz unterm Tisch kehren. Also er hat Fanlieder gesungen von Arminia Bielefeld. War klar, dass er geht. Strich, Punkt,
ja, fertig. Strich drunter.
Genau. So, dann haben wir noch Spieler, also Steven van der Sloot haben wir auch gesagt. Dann gab es aber Spieler, die noch Vertrag haben. Ich weiß nicht, was an der Geschichte dran ist. Sky hat berichtet, dass es gestern am Montag, also einen Tag nach dem Fürth-Spiel, ein Frühstück gab, wo die Mannschaft nochmal zusammengekommen ist und dass man dort Spielern und auch Trainern wohl mitgeteilt hat, dass sie eher nicht berücksichtigt werden für die Planung in der kommenden Saison. So, das wäre einmal Tobias Mohr. Das wäre einmal, jetzt komme ich wieder nicht auf die
Henning Matritsch,
auf unserem Fußball-Goat.
Und
Lino Tempelmann.
Lino Tempelmann.
So. Wie geht man jetzt damit um? Ich meine, das sind auch wahrscheinlich Spieler, die eher schwer vermittelbar sind, oder?
Ja, kommt drauf an, wo die sich sehen, wie jetzt andere Vereine drauf reagieren.
Für Henning ist es schon ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, aber ist es? Und ich hätte auch fast, so wie Gerards immer von Henning Matriciani geschwärmt hat, über dessen Einsatzfreude, hätte ich mir fast auch vorstellen können, dass Karel Gerards den ganz gerne behalten würde, so als Nummer, ich weiß nicht, Nummer 18, 19, 20 im Kader, dass du zumindest einen Spieler hast, wo du weißt, der geht für mich durchs Feuer, der macht alles für mich, weil der weiß genau, ohne mich wäre der im Grunde gar nicht mehr hier, sonst wäre der vielleicht schon aussortiert worden. Aber wir können ja nicht auf der einen Seite, René, und das ist jetzt wieder so ein bisschen so ein Widerspruch, den ich auch bei vielen, den ich in vielen Kommentaren jetzt sehe. Auf der einen Seite wird ja ein großer Umbruch gefordert. Wurde ja eigentlich während der ganzen Saison gesagt, die ganze Truppe muss weg, bis auf Karaman und Müller. Dann kam noch Keke Topp, hat sich jetzt auch so ein bisschen da rein etabliert, in die bleiben sollen. Seguin mittlerweile, Schalenberg, das sind ja so die, wo man sagt, aber ansonsten hieß es doch immer, die müssen alle weg. Sind alle weg. So, und jetzt macht Schalke offenbar wirklich den großen Cut, einen großen Schnitt. Jetzt höre ich aber auch wieder schon ganz viele, ja, aber Mensch, den Henning hätte man doch. Oder ach Mensch, Gerald Asamoah, musste das denn sein? Hat man den für den? Oder Mike Büskens jetzt vielleicht auch nach, kann man nicht. Und ach Mensch, Lino Tempelmann, der hat auch ein paar gute Spiele gemacht. Und dann fängst du ja schon wieder an Thomas Ovejan. Wir reden jetzt hier selber Thomas. Ach Mensch, so, aber wenn du damit dann anfängst, dann hast du ja hinterher wieder 10 Leute, die du dann ja wieder hast, von denen aber offenbar. Und nur das gilt es ja im Grunde zu respektieren, von denen die sportliche Leitung überhaupt nicht überzeugt ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob so ein Frühstück jetzt der richtige Moment ist, um einem sowas mitzuteilen, so nach dem Motto, hier ist ein leckeres Marmeladenbrötchen, guten Hunger. Ach so, was ich dir noch sagen wollte. Guck mal nach einem anderen Verein. Ne?
Wenn das mit Mike Büskens stimmt, das wäre natürlich... Boah.
Ja, wobei ich denke mal, da ist, also sollte das so sein, dann ist da das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Ich denke mal, da wird man versuchen, ihn irgendwie einzubinden. Ja. Lass uns vielleicht über den Trainerstab dann gleich nochmal sprechen, zu den Spielern. Über den Charme der ganzen Veranstaltung kann man natürlich diskutieren. Das ist, aber wir reden hier über Profifußball. Ich finde, da sollten wir jetzt uns nicht in atmosphärischen Diskussionen verflüchtigen, wenn es um die Sache geht. Also Henning Matriciani, ich hab Riesenrespekt. Riesenrespekt vor dem. Der ist ja, ich glaube, in der letzten Saison von den Schalke Fans noch zum Spieler der Saison gewählt worden. Aber ich glaube, wenn du wirklich nach vorne kommen willst und das will Schalke, ich finde, da muss man das einfach auch akzeptieren, dass ein Trainer, dass eine sportliche Leitung dann sagt, Henning, du kommst hier, du hast zwar noch einen Vertrag, aber du kommst hier in der nächsten Saison, kommst du nicht mehr auf viele Einsätze und im Gegenteil ganz wenige und eigentlich wäre es für alle Seiten am besten, wenn wir uns trennen. Tobias Mohr, glaube ich, dasselbe. Der hat hier auf Schalke die Kurve nachhaltig einfach nicht gekriegt, warum auch immer. Der hat in Heidenheim bewiesen, dass er ein richtig guter Zweitligaspieler ist. Dann hat, ich finde, mit dem Vorurteil muss man auch mal aufräumen, teilweise wird Tobias Moyer Hechelmann in die Schuhe geschoben. Ich lese dann hin und wieder auch, danke Hechelmann für Tobi Mohr und wie auch immer. Also Tobi Mohr ist gekommen, als Schalke in die erste Liga aufgestiegen war. Also Rufen Schröder hat ihn geholt. Und er hat ja auch zwischendurch mal immer wieder so Phasen gehabt, wo man dachte, jetzt spielt er mal so ein paar Spiele durch und jetzt packt das vielleicht. Aber ist dann ja auch völlig abgetaucht wieder und hat ja jetzt auch in Fürth, gut, das ist jetzt kein Spiel, das man als Maßstab nehmen sollte, aber war ja auch nichts Dolles, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn du als Trainer dann zu der Überzeugung kommst, ich beobachte den Jungen jetzt ein Dreivierteljahr, Karel Gerards ist ja ein Dreivierteljahr ungefähr jetzt da und ich habe nicht das Gefühl, dass der, ich komme irgendwie mit dem nicht weiter. weder positionstechnisch, der hat ja oft dann auch auf Positionen gespielt, die nicht seine waren, und ich kann weder taktisch, habe ich große Verwendung für den, noch ich glaube einfach nicht mehr an dem. Ich finde, dann ist es auch fair, wenn man den Spielern sagt, Tobi, sei mir nicht böse, aber du hast dir ja nichts zu Schulden kommen lassen, er hat mir keine silbernen Löffel gestohlen, im Gegenteil, der hat ja auch sicherlich andere Vorstellungen gehabt, als er nach Schalke gekommen ist. Lino Tempelmann war doch in der ersten Gerrards-Phase einer der Entdeckungen. Da haben wir doch alle oder viele haben, der neue Zehner, Schalke hat wieder einen Regisseur, starkes Heimspiel gegen Hannover, starkes Auswärtsspiel in Nürnberg. Dann aber auf einmal wieder sank und klanglos von der Bildfläche verschwunden, teilweise gar nicht im Kader. Das sind immer Fragen, die ich mir stelle. Woran liegt das dann? Bauen die Spieler so ab? Bauen die im Training so sehr ab? Wir sehen ja nur noch einen Bruchteil der Trainingseinheiten. Da fallen die alle nicht groß auf, weder positiv noch negativ. Aber dann spielen die so überhaupt keine Rolle mehr. Und das sind Dinge, die mir gerade bei Lino Tempelmann auffällt. Aber auch da ist dann, wenn der Trainer der Meinung ist, wird nichts mehr und ich brauche meine Energie für andere Spieler, mit denen ich arbeiten will in der nächsten Saison, dann ist es zumindest fair, dass man den Spielern das jetzt gesagt hat. Jetzt haben sie ja wirklich noch gut Zeit, sich neue Vereine zu suchen. Ob das alles so einfach wird, das wird sich zeigen, auch für Schalke nicht, weil wir haben darüber gesprochen. Die haben laufende Verträge und die kannst du nicht einfach so aussortieren. Also notfalls, ich sag mal im schlimmsten Fall, wenn keiner von denen einen neuen Verein findet und wenn keiner von denen bereit ist, auf irgendwas zu verzichten, dann hast du hier in der nächsten Saison 5 oder 6 Spieler auf der Tribüne sitzen, die schön ihre Verträge absitzen. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Man wird Lösungen finden, aber die können im Zweifel auch relativ viel Geld kosten.
Blendi Driessi haben wir gerade so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Der Vertrag läuft ja aus, also der geht ja definitiv. Ja. Wer vielleicht auch, hatte bei Jan Regensburg mal gespielt, war da ausgeliehen. Vielleicht wäre das ja eine Option für ihn, dass er da nochmal zurückgehen
kann. Auch so ein Fall. Der hat manchmal so Aktionen, da sehe ich den total gerne. Zum Beispiel wann haben sie gespielt? Sonntag in Fürth. Da hat er dann, glaube ich, mehr auf der linken Seite gespielt. Eine super Flanke auf Karaman. Die kam, glaube ich, von ihm. Kopfball an den Pfosten. Und Karel Gerards hat ihn ja auch ausdrücklich nochmal in der Abschlusspressekonferenz gelobt. Ist ja gefragt worden, welche Spieler ihm in seiner Zeit irgendwie so am meisten gefallen haben, wer ihm am meisten imponiert hat. Und da hat er ausdrücklich Blendi Idrissi gesagt, weil er hat gesagt, er war eigentlich hier schon weg vom Fenster, war immer so völlig unterm Radar, aber hat sich dann wieder rangekämpft. Und es war ja teilweise auch, der gehörte ja auch teilweise dann wirklich zur Startelf unter Gerards. Aber auch dann findet er im Grunde kaum noch statt. Ist ja, glaube ich, einer der Spieler, die am meisten eingewechselt worden sind. Aber vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Spieler dann einfach auch besser, wenn er sich einen neuen Verein suchen muss. Da müssen sie sich wieder neu beweisen. Ich gönne jedem Einzelnen, dass sie was Gutes finden und vielleicht dann da sogar auch den nächsten Schritt machen. Denk an, haben wir gerade drüber gesprochen, Timo Becker. Da bin ich ganz ehrlich, dem hätte ich niemals, als der auf Schalke gespielt hat, dem hätte ich niemals die Entwicklung zugetraut, die er jetzt in Kiel genommen hat. Der ist ja da richtig, der ist ja als Führungsspieler teilweise, als Kapitän hat er gespielt, mit einer Mannschaft, die ich vorher so nicht auf dem Zettel hatte, in die erste Liga aufgestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also da ziehe ich alle Hüte. Ich weiß aber nicht, ob ihm das auf Schalke so geglückt wäre, ob er sich auf Schalke so durchgesetzt hätte. Da kannst du auch mit vielen sprechen, die direkt in der Branche tätig sind, die sagen, die Spieler müssen manchmal auch raus. Man spricht dann gerne von einer Komfortzone oder wie auch immer. Aber dass die sich einfach bei anderen Vereinen dann auch beweisen müssen und eben nicht mehr sagen können, naja, ich bin ja hier, ist ja Schalke mein Verein und wie auch immer, sondern die dann wirklich irgendwo fremd sind und dann sagen, so, ich habe jetzt nur die eine Chance, Kopf nach vorne und mich hier durchbeißen.
Ich muss noch über zwei Spieler sprechen. Über einen Spieler erstmal bleiben wir am Thema, bei anderen kommen wir dann über die Fragen der Woche. Die müssen wir natürlich auch noch nehmen, weil das ist ja jetzt ein fester Bestandteil unseres Podcasts. Aber über einen Spieler wird auch nicht gesprochen, da habe ich auch nicht gehört, noch nichts gehört, und das wundert mich auch, weil die Leihe ja auch endet. Darko Chulinov.
Ja.
Was machen wir denn mit dem? Da wurde auch noch nichts kommuniziert. Oder lassen die das einfach auslaufen, weil das bei denen einfach verständlich ist, wenn ein Spieler einen Leihvertrag hat, dass man dann sagt, ja, der läuft aus und der geht zurück. Also das muss man ja nicht kommunizieren.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das unbedingt kommunizieren müsste, aber da bin ich ganz ehrlich, also da würde mich sehr überraschen, wenn Schalke da auf eine Festverpflichtung drängen würde. Weil ich denke mal, wenn wir da ganz ehrlich sind, bis auf seinen Raketenstart in Kaiserslautern, als er mit der ersten Aktion sofort ein Tor erzielt, kam da eigentlich nicht mehr viel. Und das ist ja im Grunde fast so, wie wir das schon so ein bisschen befürchtet hatten. Du holst einen Spieler, der für die Truppe wahrscheinlich richtig gut ist. Ich hab den immer nur lachen sehen beim Training und super Stimmung, ist alles in Ordnung. Aber sportlich hat der Schalke, glaube ich, und das wird er hoffentlich auch so sehen, sportlich hat der Schalke nicht wirklich weitergebracht. Der spielte dann ja am Schluss auch überhaupt keine Rolle mehr.
Okay, Frage der Woche, da muss ich nochmal eine wiederholen, weil da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Da ging es um die Wackelkandidaten. Welche Spieler sollen den Verein verlassen? Da ist ja jetzt tatsächlich alles geklärt, auch was Timo Baumgartl betrifft. Der hat da nämlich diese Abstimmung mit 73,8% eindeutig für sich entschieden und gewonnen. Also der ist nicht unbedingt beliebt, und man kann es ja auch nachvollziehen, wenn man zum Beispiel sieht, wie ein Spieler reagiert nach einem Spiel des FC Schalke 04 auf Social Media zum Beispiel, wenn alle Spieler tolle Fotos von Jubelbilder drin haben von Fans und er macht Werbung für seinen alkoholfreien Wein. Oder wie er da in seiner Fitnessbude ist und da sich abstrampelt und trainiert. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach wird, mit ihm zu verhandeln, weil man ja wahrscheinlich sagt, wir bieten dir einen Auflösungsvertrag an und da ist ja dann ordentlich Kohle. Der, glaube ich, wird schon alles ausschöpfen wollen, was geht. Und das kann wahrscheinlich Schalke dann gar nicht.
Ich bin gerade gestolpert über den alkoholfreien Wein. Das macht die Sache ja immer schlimmer. Ne?
Okay. Ja. Kannst auch Saft trinken, also das stimmt eigentlich.
Okay. Nein, um Gottes Willen, alkoholfreier Wein, ganz toll. Der hat ja irgendwie, der vertreibt den oder wie auch immer.
Ja.
Ja, du bist ja mehr da.
Ja, diese Werbesprüche auch. Hier, Timo Baumgartl, Profisportler. Also für mich ist es kein Profisportler, wenn man sich, egal wie die Situation auch entstanden ist, vielleicht muss man ja auch 10-mal nachfragen und auch andere befragen. Vielleicht ist es ja so ein Strudel, in den er reingeraten ist, wo er sich selber nicht mehr rausschwimmen konnte. Ich glaube, da sind einfach ganz viele starke, möchte gern Charaktere, vielleicht nicht nur möchte gern, vielleicht auch wirklich starke Charaktere zusammengetroffen, und nicht jeder konnte sein Wolfsrudel um sich scharren, und dann macht man halt.
Ja, du machst dir natürlich richtig Freunde, gerade auf Schalke, wenn du nach einem Schalker Sieg und ganz Schalke liegt sich in den Armen, ich glaube, das wäre nach dem St. Pauli-Spiel, und du postest deine Wein-Werbung.
Das macht er fast bei jedem Spiel.
Okay, wie auch immer. Ja, der Timo Baumgartl ist ja auch so eine Geschichte. Als Schalke den verpflichtet hat, da habe ich erstmal gedacht, ja, das kann passen. Habe mir dann so ein bisschen seine Vita angeguckt. Das hatte ich gar nicht mehr am Schirm vorher. Der ist ja irgendwann mal für 12 oder 13 Millionen vom VfB Stuttgart nach Eindhoven gewechselt. Und so viel Geld für einen Verteidiger nehmen die auch nicht jeden Tag in die Hand. Ist, glaube ich, der zweit- oder drittteuerste Einkauf von Eindhoven überhaupt. Also der muss was können, oder der muss mal richtig gut gewesen sein. Dann kam seine schwere Erkrankung natürlich dazwischen. Aber dann hoffst du natürlich, wenn du den holst, dass er ansatzweise wieder daran anknüpfen kann, an dem, was er irgendwann mal geleistet haben muss. Aber es passte ja hier im Grunde von Anfang an nicht. Es ist ja nicht nur Karel Gerrards, der mit ihm dann über Kreuz lag, sondern die erste Suspendierung gab es ja schon quasi unter Thomas Reis, als Timo Baumgartl den Trainer nach dem Spiel auf St. Pauli schon kritisiert und damit auch angezählt hat. Und die Leistungen von Baumgartl, ich glaube, das kann man so sagen, die korrespondierten halt nicht in der Form damit, dass er sich diese Trainerkritik hätte leisten können. Ich sag mal, wenn du jetzt ein überragendes Spiel machst und dann machst du den Lauten, dann sehen die Leute dir das nach. Aber das passte einfach nicht. Und es muss ja auch dann, Trainingsweltmeister kann er auch nicht gewesen sein, weil dann hätte er sicherlich auch noch seine Einsatzmöglichkeiten bekommen. Gerade in einer Defensive, in einer Abwehr, die ja nun weiß Gott nicht die sattelfesteste war. Wenn du jetzt eine Abwehr gehabt hättest, die in keinem Spiel sich irgendeine Blöße gegeben hätte, dann hätte man verstehen können, okay, kommt Baumgartl eben nicht rein, weil die stehen da hinten sicher, aber das war ja nicht so. Also das hat nun überhaupt nicht funktioniert. Auch Timo Baumgartl unterstelle ich, dass er mit ganz anderen Absichten nach Schalke gekommen ist, als hier dann so eine Performance hinzulegen. Und aber Karel Gerrards hat sich jetzt klipp und klar geäußert. Also da ist die Tür wohl zu, sowohl was Drexler als auch Baumgartl betrifft. Und da kann man jetzt oder muss man jetzt mal auf die Gespräche gespannt sein, die da stattfinden werden. Wie gesagt, die Jungs können sich alle querstellen. Wenn die sagen, nee, was wollt ihr?
Weiter in der U23 spielen. Ne, was heißt spielen?
Die haben ja noch niemals gespielt. Die haben ja nur trainiert. Das ist ja ohnehin, da habe ich gestern noch mit dem Kumpel drüber gesprochen. Also dieser Jakob Fimpel, der Trainer der U23, der wird ja schon im Grunde richtig auf eine Profikarriere vorbereitet, wenn du siehst, welche Spieler der alles in dieser Saison zumindest unter seinen Trainingsfittichen hatte. Drexler, Baumgartl, Ovejan, Cissé war relativ oft dabei, Lasogga, ein ganz altgedienter
Profi. Und jetzt noch einer, der jetzt bei den Profis mittrainiert hat,
Armin Younes, genau, der geht vielleicht den umgekehrten Weg. Jakob Fimpel hat schon in dieser Saison auch so einiges miterlebt, aber gespielt haben die bis auf Cissé ja, glaube ich, alle nicht. Ne?
Nee. Aber auch da, großer Umbruch, ne? In der U23, da wurden auch ordentlich
Spieler. Ja, wobei da in so einer U23 ist der normal, Umbruch, ne? Natürlich normal. Der ist ja ganz klassisch, weil das sind ja keine. Das ist ja eine reine Entwicklungsmannschaft im Grunde. Da sollen ja auch keine Spieler 5 oder 6 Jahre spielen. Da ist das Ziel ja ein ganz anderes. Und trotzdem kann man ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, großen Respekt vor dem, was die Truppe da geleistet hat. Die sind Fünfter geworden und sind damit die beste Zweitvertretung in der Regionalliga West. Und da spielen immerhin noch drin Düsseldorf 2, Gladbach 2, Köln 2, glaube ich, und vom SC Paderborn auch die zweite Mannschaft.
Ja. Die anderen wollen wir nicht nennen. Die sind eine Klasse sogar höher. Ne? Auch Mittelfeld, glaube ich, Dortmund, ne? In der dritten Liga.
Das hätte ja im Schalke Abstiegsfall gedroht. Das wäre für mich das Allerschlimmste gewesen. Oh, ja. Also da wäre ich, glaube ich, da wäre ich auch mental, wäre ich nicht mit klargekommen.
Darüber brauchen wir nicht mehr nachdenken. Ja. Und wir hoffen auch in der kommenden Saison, dass diese Saison sich nicht nochmal wiederholen wird. Bleiben wir bei den Fragen der Woche, die wollen wir natürlich noch abschließen. Wir hatten auch gefragt, bleibt Karel Gerrards, Cheftrainer des FC Schalke 04? Und da haben 75%, fast 76% gesagt, ja, der will auf jeden Fall da bleiben, ist jetzt mittlerweile auch bestätigt. Und nur 25% haben gesagt, der geht weg oder besser gesagt zurück nach Belgien. Und dann hatten wir eine Frage, da hätten wir eigentlich gerade schon drüber sprechen können. Michi Langer. Soll Michi Langer auf Schalke bleiben? 46,9% sagen ja, er könnte einen Trainerschein machen und Marius Müller unterstützen. Das wünschen sich die meisten. Auf jeden Fall halten, egal in welche Verantwortung, haben 26% gesagt, 26,6% um genau zu sein. Und 26,4% sagen aber auch ganz klar und deutlich nein, seine Zeit auf Schalke ist abgelaufen.
Ja, wie gesagt, das wird von der Gesamtkonstellation auch in der Torhüter, in dieser ganzen Torhüterabteilung abhängen. Man weiß ja da offenbar auch noch gar nicht so richtig, wie es da weitergeht. Du hast ja gerade selber gesagt, also sogar Marius Müller ist ja da noch so ein bisschen in der Schwebe, weil er andere Angebote haben soll. Und letztlich wird Hekerin zurückkommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, Schalke wäre auch an einem türkischen Torwart interessiert, der hier vor ein paar Jahren meine U19 gespielt hätte und wollte den für 1 Million Euro zurückholen. Da sehe ich aber, stand jetzt relativ wenig drin Sinn drin in der Aktion. Also Michael Langer wird, äh, ich, da wird's Gespräche geben, aber ich denke, das ist auch nicht die alles entscheidende Personalie. Wir sollten vielleicht auch nicht immer dann so tun, als wenn von solchen Dingen das Wohl und Wehe des Vereins abhängt. Langer muss auch selber wissen, was er will, was er plant. Ich denke mal, das Entscheidende ist erstmal, dass Karel Gerards bleibt und jetzt steht die sportliche Leitung fest mit Wilmots, mit Ben Manga und mit Karel Gerards und jetzt wissen sie, in welcher Liga sie spielen. Jetzt haben sie erstmal denen gesagt, mit denen sie nicht mehr planen. Es stehen die Abgänge fest und jetzt kann man sich mit Volldampf in die Planungen für die neue Saison stürzen.
Blick auf die Uhr, 1:20, aber trotz alledem, ich habe noch ein paar Spieler auf der Pfanne, weil wir gerade bei Leihspieler waren. Es kommen ja auch noch die Spieler zurück. Na, du hast ja gerade gesagt, Justin Hegerin, der wird auf jeden Fall zurückkommen und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass er auf jeden Fall auch dann auf Schalke bleiben wird, aber Soichiro Kozuki kommt wieder, Sebastian Polter kommt wieder und Mehmet Aydin kommt wieder. Ja. Also sind ja schon nochmal 4 Spieler, die auch zurückkommen, wobei ich bei Hegerin sagen muss, das ist völlig in Ordnung und auch, glaube ich, bei Mehmet Aydin, ne, der durchaus auch ein sinnvoller Backup sein kann.
Ja, die Frage ist, ob er Backup sein will.
Ja, gut, wir haben jetzt ja auf dieser Position ist er auch Rechtsverteidiger. Da haben wir ja den Anton Donkor als Neuverpflichtung.
Ist der nicht mehr links oder vertue ich mich jetzt? Ich bin da.
Donkor? Anton Donkor? Ja, doch, ist Linksverteidiger, ne?
Ich meine, der wäre links, aber ich kann jetzt keinen Ei drauf schwören.
Könnte ich ja gleich nochmal gucken. Ja. Aber auf jeden Fall, ja gut, hat er da Bock drauf, das ist natürlich.
Müssen wir eigentlich wissen, mein Lieber.
Ja. Ja, aber wissen wir ja auch.
Aber wir sind im Moment so viel mit den Abgängen noch beschäftigt. Ich meine links.
Ja, ich google das hier jetzt direkt.
Hat übrigens wohl jetzt im letzten Spiel hat er sich wohl einen ziemlich dicken
Linksverteidiger.
Aha.
Also ich habe ihn gesehen im vorletzten Spiel, Braunschweig, gegen wen haben die ihn gespielt, weiß nicht mehr, hat er mir sehr gut gefallen.
Ja.
Linksverteidiger.
Jetzt hat er aber wohl gegen Kaiserslautern hat er wohl gepatzt und jetzt lese ich schon wieder einige, die sagen, nicht holen, der hilft uns nicht weiter.
Zu spät.
Nein, ach solche, man sollte nicht sowas von einzelnen Aktionen abhängig machen, außerdem weiß ich auch noch gar nicht, ob er wirklich die Paradelösung auf der linken Seite sein soll oder ob sie vielleicht noch einen haben, der ihm nochmal quasi vorgesetzt wird. Aber das sind alles Dinge, die, wie gesagt, da sind noch einige Wochen Zeit.
Ja, also wird durchaus spannend. So Chiro Kozuki, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so recht. Ja. Der hatte diese wahnsinnig tolle Phase in der Bundesliga, ne?
Ja.
Zur Rückrunde.
Ja.
Und dann Verletzung, kam überhaupt nicht mehr zurück.
Einer von den Spielern, die nach einer Verletzung dann auch nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen sind. Ja, ich weiß aber jetzt auch noch nicht, ob Gornik Chabri ihn vielleicht verpflichten will.
Ja.
Das sieht bei Polter in Darmstadt, sieht das ja wohl so aus, dass Darmstadt ihn nicht verpflichten möchte. Das heißt, er steht jetzt dann auch erstmal hier wieder auf der Matte. Und ja, ich denke, auch da wird Schalke bemüht sein, einen Schlussstrich drunter zu ziehen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man da andere Vorstellungen für die Sturmbesetzung hat. Aber auch da gilt, wenn du keinen anderen findest, wenn du auf einmal merkst, alles, was wir uns da vorgenommen haben, das klappt nicht, dann musst du möglicherweise sagen, ja komm, dann gehen wir lieber mit Sebastian Polter als völlig ohne Backup oder wie auch immer, wie der Sturm dann aussehen wird in die Saison.
Hatte man ja schon mal vor, ne? Also mit Sebastian Polter als Simon Terodde-Ersatz hat ja alles nicht so ganz funktioniert. Gut, ich glaube, wir haben alle Spieler durch. Denken wir nicht, dass wir jemanden vergessen haben. Wenn doch, schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare. Aber du hast es gerade selber gesagt, momentan ist es so voll und dann verwechselst du auch mal einen Rechts- und Linksverteidiger. Es werden auf jeden Fall ganz viele neue Spieler kommen. Das ist Fakt. Und da müssen wir erstmal Namen lernen. Namen lernen, richtig auszusprechen, ist auch manchmal eine große Kunst. Position. Ne? Manchmal verlieren die Spieler ja auch ihre Stammpositionen, spielen auf einmal eine ganz andere Position. Funktioniert auch manchmal.
Und wir waren ja heute auch auf ein ganz anderes Thema eigentlich.
Wir waren heute komplett, wir waren nicht vorbereitet, sagen wir mal so. Das ist einfach unser Standardprogramm.
Und ich sag dir ganz ehrlich, Kozuki habe ich ja überhaupt jetzt nicht im Moment auf dem Schirm gehabt. Ja. Also ich wusste Polter, Aydin, völlig klar, aber Kusuki,
ich sag dir auch,
der ist schon fast bei mir wieder ganz, ganz, ganz vom Radar verschwunden.
Also bei mir nicht, aber das hatte auch eine ganz besondere oder einen ganz besonderen Hintergrund. In der Halbzeitpause auf Schalke gibt es einen Werbespot. Ich glaube, da geht es um eine Agentur, die Reisen vermittelt. Und da ist Kusuki unten immer eingeblendet. Und ich saß, oder stand besser gesagt, zum ersten Mal, gucke auf den Würfel in der Halbzeitpause und denke, sollte man denen mal Bescheid sagen, dass sie mal den Kusuki da rausnehmen sollen. Der ist ja gar kein Spieler mehr des FC Schalke 04. Dann habe ich aber trotzdem vorsichtshalber mal geschaut, weil ich ja schnell einer bin, der auch mal sagt, hey, hier, guck mal. Und mir dann sagen lassen muss, ey, du, hättest du mal ein bisschen besser recherchiert. Ja, nee, da war es mir dann bewusst, stimmt, der kommt auch wieder.
Ja, ja.
Aber ich bin da völlig offen. Also vielleicht hat er sich ja aus dem Tiefen der, naja, also die Verletzung, die er da erlitten hat, ich glaube, dass es schon von der Psyche her schwierig ist, dann wieder voll reinzugehen. Aber vielleicht hat es ja in Polen irgendwie geklappt. Ich habe es nicht verfolgt.
Wo ich richtig gespannt drauf bin, und das fand ich sehr überraschend, dass Karel Gerhard sich da so offensiv zu geäußert hat, ist, was mit Armin Younes passiert.
Ja.
Weil da waren wir alle ganz verblüfft, dass Gerhard sofort sagt, weil wir dachten natürlich erst, der wäre jetzt halt nur Training so ein bisschen, sich fit halten, weil er hat ja vorher bei der U23 mittrainiert. Und dann sagt Karel Gerhard auf einmal, ja, kann durchaus sein, dass der hier einen Profivertrag bei uns kriegt. Natürlich, wenn wir ihn hinkriegen, wenn er den Wettkampf annimmt, also da, und er soll ja dann auch zum Trainingsstart dabei sein, soll ja wohl auch mit ins Trainingslager. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Also wenn man ihn so beobachtet, ich glaube, der ist sehr demütig und freut sich über diese Chance, die er da kriegt, dass er sich da überhaupt fit halten durfte. Er hat es ja, glaube ich, auch schon mal Gladbach gemacht, ne? Vorher.
Ja.
Er war ja vereinslos. Ja. Und ja, also ich glaube, wenn er sein Potenzial ausschöpfen kann, das, was er noch hat, er hat ja jetzt auch schon ein gewisses Alter, also 30, glaube ich.
30,
ne? 30, ja. Also es geht ja eigentlich auch noch. Ich glaube, dann kann man da schon tolle Dinge erwarten. Aber nicht den Abend vor den Morgen loben, das hatten wir ja schon sehr oft auf Schalke.
Ich habe den gesehen mit Ajax Amsterdam gegen Schalke Europa League, Saison 2016-17.
Mhm.
Da hatte er natürlich auch eine richtig gute Phase. Das war auch, glaube ich, die Phase, wo er dann in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich war ganz überrascht, er hat sein letztes Spiel 2021 in der Nationalmannschaft gemacht. Da erwähnte ich den eigentlich schon so auf dem absteigenden Ast. Aber na gut, da, wie gesagt, da lasse ich mich überraschen.
Okay, Norbert, haben wir noch irgendwas?
Ich gucke. Frage der Woche.
Habe ich schon alle abgearbeitet.
Hast du schon abgearbeitet?
Ja, mir fallen jetzt auch momentan keine neuen Fragen ein.
Ich hätte eine
ja?
an dich. Wer übersetzt demnächst für Karel Gerhard ins Deutsche? Weil über einen Abgang haben wir noch gar nicht gesprochen.
Pia.
Ja.
Pia, Pressesprecherin des FC Schalke 04, wechselt zum Club.
Und was stand in den Kommentarleisten neben dem Schalker Video? Jetzt schon der beste Neuzugang für den ersten FC Nürnberg.
Also scheint ja die Pia Eindruck hinterlassen zu haben, ne?
Tja.
Du hast auch in der Pressekonferenz noch das letzte Wort ergriffen.
Ja, einer musste sie ja fragen, ob das wirklich stimmt. Ja, aber ich finde, das hat sie sich auch verdient.
Ich fand es sowieso bemerkenswert, dass diese Personalie überhaupt dann auch auf Social Media so erwähnt wurde. Also die hat in der Pressekonferenz schon einen guten Eindruck hinterlassen. Also das muss man ja auch, aber auch wirklich zugestehen.
Ja, aber wir berichten ja auch über... Sie ist ja, glaube ich, da in der Ebene der Direktoren. Sie nennt sich auch Direktorin und wir berichten ja auch über, wenn Direktor Marketing oder Vertrieb geht oder wechselt, dann berichten wir auch drüber und unterschätzt, glaube ich, eins nicht. Gerade jetzt so im Zeitalter der Kommunikation, wenn Schalke auch diese Pressekonferenzen ja live überträgt, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, ob das gut oder nicht gut ist. Da gibt es ja verschiedene Theorien, kann man ja vielleicht auch mal irgendwann mal ausführlich im Podcast sprechen. Aber da ist natürlich dann, weil sie ist dann ja in dem Moment das Gesicht des Vereins sozusagen. Und die haben dann natürlich schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich finde aber auch, dass sie das richtig gut gemacht hat. Und ich habe natürlich durch die 12 Minuten mit ihr alleine, habe ich natürlich eine ganz besondere Geschichte mit ihr.
Legendäre Pressekonferenz, die also, ja fast am letzten Spieltag eine Wiederholung gefunden hätte.
Fast, ne? Gott sei Dank waren die Ernst noch da. Ja. Gott sei Dank.
Ja.
Also schöne Grüße, Pia, von uns. Alles Gute.
Absolut.
In Nürnberg und wie auch immer.
Man sieht sich auf jeden Fall wieder auf dieser Bühne, beide ja immer noch in Liga 2 und da werden wir sie bestimmt auch nochmal sehen. Norbert, dir erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, auch ohne Werner Hansch waren es heute knackige 90 Minuten, die wir gesprochen haben und es wird, ich verspreche es, es bleibt sicherlich aufregend, gerade nach so einer Saison, wo wir einfach denken, jetzt können wir mal durchatmen, nee, das wird nichts, das geht heiß her.
So wird das sein. Danke dir auch, René, Glück auf. Und schöne Grüße an Werner Hansch. Du entkommst uns nicht. Wir sehen uns.